ARD Sounds.
Wir leben in einem der sozialsten Länder der Welt. Deutschland ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Bei allen unfassbaren sozialen Ungerechtigkeiten, die in unserem Land existieren und dringend beseitigt werden müssen, nein, wir leben nicht in einem sozialen oder wirtschaftlichen Katastrophenland. Wer das glaubt, sollte die Fenster öffnen, die stickige Luft aus der Bude lassen und einen Blick in die große, weite Welt werfen.
Ich will gute Laune verbreiten, trotz allem. Und ich will, dass sich noch mehr Menschen in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen. Ich glaube, das, was Extremisten, was Faschisten, was die Kreml-Freunde am meisten ärgert, ist, wenn man positive Narrative über die eigene Gegenwart verbreitet. Das bringt auch Selbstbewusstsein, sich klarzumachen, was auf dem Spiel steht, was man verlieren kann.
Wer sich auf Marktplätze hinstellt oder in den Medien, Parlamenten oder sozialen Plattformen sagt, man dürfe ja nichts mehr sagen, beweist in einem ausgezeichneten Sinne, wie gut die Meinungsfreiheit bei uns funktioniert. Dort, wo sie unterdrückt wird, werden die Menschen bereits für einen solchen Satz in der Öffentlichkeit verhaftet, verurteilt, weggesperrt. Wie zum Beispiel in der DDR oder heute in Russland.
Die Bedrohung der Freiheit kann und will er nicht akzeptieren. Und wird laut und deutlich, wird mit seiner Berliner Schnauze ein Fighter. Ilko Sascha Kowalczuk, Historiker und Publizist. Ein wichtiger Analytiker der Entwicklungen im Osten Deutschlands seit 1990. Faschismus ist keine Meinung, heißt sein neues Buch. Entstanden auch mit Blick auf die Landtagswahlen im September in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Unser Gast im Podcast Buchgefühl, hier mit Nils Beindker. Wir dürfen unsere Freiheit, unsere Demokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit nicht den Faschisten und oder den Kremltreuen ausliefern. Geht's nach Ilko Sascha Kowalczuk, wird das im Augenblick immer mehr Menschen in diesem Land bewusst. Was macht sie so sicher?
Ich will gute Laune verbreiten, trotz allem. Und ich will, dass sich noch mehr Menschen engagieren, sich noch mehr Menschen in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen. Ich glaube, das, was Extremisten, was Faschisten, was die Kreml-Freunde am meisten ärgert, ist, wenn man positive Narrative über die eigene Gegenwart verbreitet.
Und eben gute Laune macht, ja.
Ja, und ich halte denen entgegen, liebe Leute, natürlich sieht jeder, dass in unserem Land viel zu verbessern ist, viel zu verändern ist, aber noch leben wir in einem der reichsten, der sichersten, der wirtschaftlich stärksten, der sozial stabilsten Länder. Und wenn wir uns das gegenseitig auch Mut machen, zurufen, dann glaube ich, kann man die vor uns liegenden Aufgaben viel besser angehen, als wenn man der Meinung ist, wir sind im freien Fall, befinden uns mittlerweile in einer Quasi-Diktatur und alles sieht um uns herum aus wie so eine Ruinenlandschaft. Das ist so ein bisschen diese Botschaft. Erinnert euch auch daran, was wir zu verlieren haben, was auf dem Spiel steht. Und ich glaube, dass wenn die Menschen sich das bewusst machen, wenn immer mehr sich das bewusst machen, dass dann auch diese Kraft sich herausstellen wird, dass wir das Schlimmste, was droht, auch verhindern können. Und ich sehe durchaus dafür, dass das immer mehr Menschen bewusst wird. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch, was die vor uns liegenden Wahlen anbelangt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, fast bei allen Kommunalwahlen verlieren dann am Ende die Faschisten und bei fast allen Wahlen sind die Kremltreuen, zumindest die vom BSW, bei der Linkspartei ist das ein bisschen anders, da ist ja ungefähr die Hälfte kremltreu, auch dort feiern die ja nun keine Wahlsiege.
Wo sehen Sie denn, dass das Menschen bewusst wird zunehmend? Gibt es ein Beispiel?
Naja, wie gesagt, wenn man sich zum Beispiel diese Kommunalwahlen anschaut, die Stichwahlen am Ende, fast überall werden die VertreterInnen der demokratischen Mitte dann eben doch, wenn auch meistens hauchdünn, gewählt. Ich sehe natürlich durchaus auch in einer Parteiendemokratie den Hakenfuß dabei, wenn sich alle DemokratInnen zusammenschließen, um den AfD-Vertreter gewissermaßen mehrheitlich auszuschalten. Das ist perspektivisch auch keine Lösung und schon gar nicht für die Parteiendemokratie, aber im Augenblick haben wir keine anderen Mittel in der Hand. Und das sozusagen verursacht bei mir durchaus so einen kleinen Hauch an Optimismus, dass viele Menschen in Gesamtdeutschland, und ich rede immer über Gesamtdeutschland, bewusst ist, was auf dem Spiel steht. Die Situation in Ostdeutschland ist eine andere, aber ich rede ja auch viel über Ostdeutschland, aber man muss sich auch immer wieder bewusst machen, Ostdeutschland ist nicht Deutschland, sondern ein kleiner Teil unseres großen, vielfältigen Landes.
Und gleichzeitig ist das, was passiert, nicht nur Angelegenheit des Ostens, oder?
Überhaupt nicht. Für mich als Historiker und als zeithistorischer Analytiker und Kommentator ist der Osten und ist Ostdeutschland deshalb interessant, weil ich glaube, dass sich im Osten vieles früher, schneller und radikaler entwickelt und zeigt als anderswo, als Nord- oder Süd- oder Westdeutschland, auch in anderen Teilen Europas. Und wenn wir heute praktisch so auf die westliche Welt schauen, ob wir nach Finnland oder Portugal schauen, nach England oder in die USA, dann werden wir sehen, dass vieles, was wir in Ostdeutschland beobachten können, anderswo sich ganz ähnlich entwickelt, weil die globalen Gründe für diese Entwicklung doch überall gleich wirken und überall gibt es regionalspezifische Ursachen. Und die sind halt in Ostdeutschland gebunden an die Vergangenheit, an die SED-Diktatur, aber auch an die nationalsozialistische Diktatur, beides unaufgearbeitete Kapitel in Ostdeutschland, auch natürlich an die Prägung, an die autoritären Prägungen aus dem Kaiserreich. Auch das wirkt alles ja über viele Generationen nach und insofern ist Ostdeutschland für mich so ein Anschauungsobjekt, aber gleichzeitig eben auch eine Folie, aus der man lernen kann, was man vielleicht anderswo ein bisschen anders machen sollte.
Faschismus ist keine Meinung. Ihr neues Buch, Ilko Sascha Kowalczuk, folgt auf Freiheitsschock, auf ihre andere Geschichte Ostdeutschlands seit 1989, schreibt vieles von dort auch fort. Sie erzählen als Historiker, ebenso als engagierter Bürger und als Freiheitsmensch, wollen Demokraten und Freiheitsliebende ermuntern, die Demokratie zu verteidigen und die Freiheit zu retten. Und sie werden auch grundsätzlich stellen 10 Grundsätze unserer Zeit an den Anfang. Wie kam es dazu? Bei 10 Grundsätzen denkt man ja auch schnell an 10 Gebote. Entschuldigung.
Nein, das ist gar kein Problem. Ich bin ja bekennender Christ. Insofern ist sozusagen so ein Dekalog mir ja nicht so völlig fremd. Also dieses Buch hat eine vielleicht sogar eine etwas kuriose Entstehungsgeschichte. Ich hielt im letzten Herbst einen Festvortrag im Thüringischen Landtag. Man könnte auch fast sagen, ausgerechnet im Thüringischen Landtag. Und dieser Festvortrag, der hat für einen so einen Landtagsvortrag doch eine erstaunliche Resonanz erfahren. Ich habe da viel über Gewalt gesprochen, über den neuen Faschismus, aber eben auch versuchte, Mut zu machen. Und dann kam ein Verlag auf mich zu und fragte mich, ob ich aus dieser Rede nicht ein kleines Büchlein bei ihm machen möchte. Und das habe ich natürlich meinem Hausverlag, dem Verlag C.H. Beck, erzählt. Und die haben gleich gesagt, nee, das mach mal bei uns und bleib mal schön bei uns. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, wie man so ein Buch gestalten könnte. Und da kam dann auch sehr schnell, auch mit Blick auf das, was jetzt im Herbst droht, nämlich die Ergebnisse der Landtagswahlen, insbesondere in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch wie das in Berlin ausgeht, weiß ja aktuell keiner so genau. Da hat mein Lektor gesagt, naja, lass uns doch mal so eine Grundsätze aufstellen. Kannst du das, traust du dir das zu, mit denen man vielleicht auch politisch arbeiten kann? Naja, ich war erst ein bisschen skeptisch und habe gesagt, naja, ich bin Historiker, ich bin eigentlich kein politischer Aktivist, auch wenn das manchmal so scheint, aber eigentlich bin ich der Analytiker, der Kommentator.
Aber Aktivist sind Sie schon, oder? Auf eine gewisse Weise.
Na, ich bin insofern, dass ich sehr aktiv bin.
Aber, Aktivist für die Freiheit. Aber gut, zurück zum Buch.
Ja, nein, das ist jetzt für mich auch gar kein Problem und es ist auch keine Beleidigung. Aber in meinem Selbstverständnis bin ich eben eher ein Analytiker, aber der eben nicht die Auseinandersetzung scheut und der auch nicht klare Worte scheut und der auch Zuspitzungen nicht scheut, Pointierung. Das liegt so auch so ein bisschen in meinem Naturell. Das ist auch meine 89er Grunderfahrung, nie wieder die Klappe zu halten, nie wieder Freiheit sozusagen von anderen oder auch von mir selbst verraten zu lassen, sondern die Freiheit immer zu nutzen. Und dazu gehört eben die eigene Meinung. Und diese 10 Grundsätze sind eben auch so eine Meinungsäußerung und sollen Diskussionen anregen und sollen vielleicht auch den einen oder die anderen Argumente kurz und knapp zusammengefasst in die Hand geben. Zumal wir ja wissen, ich meine, das sollte ich als Buchautor nicht sagen, aber wer liest heute schon noch ganze Bücher? Ich bin ja Autor von ziemlich vielen Büchern.
Und auch sehr dicken, sehr gewaltigen,
und,
genau.
Genau, sehr dicken und sehr gewaltigen und staune dann manchmal, wer die liest, und staune aber viel häufiger, wer die alle nicht so liest und trotzdem darüber redet. Und da dachte ich, okay, dann gebe ich eben sozusagen so einen zweiseitigen Dekalog mit auf den Weg und dann können auch diejenigen mitreden, die das Buch nicht gelesen haben.
Erstens, wir leben in einem der 10 freiesten Länder der Welt. Wer wie die AfD oder das BSW meint, wir lebten de facto in einer Diktatur, macht nichts weiter als reale Diktaturen wie die DDR, den Nationalsozialismus oder das heutige Russland zu verharmlosen. Zweitens, wir leben in einem der sozialsten Länder der Welt. Deutschland ist die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Bei allen unfassbaren sozialen Ungerechtigkeiten, die in unserem Land existieren und dringend beseitigt werden müssen, nein, wir leben nicht in einem sozialen oder wirtschaftlichen Katastrophenland. Wer das glaubt, sollte die Fenster öffnen, die stickige Luft aus der Bude lassen und einen Blick in die große, weite Welt werfen. Drittens. Wer sich auf Marktplätze hinstellt oder in den Medien, Parlamenten oder sozialen Plattformen sagt, man dürfe ja nichts mehr sagen, beweist in einem ausgezeichneten Sinne, wie gut die Meinungsfreiheit bei uns funktioniert. Dort, wo sie unterdrückt wird, werden die Menschen bereits für einen solchen Satz in der Öffentlichkeit verhaftet, verurteilt, weggesperrt. Wie zum Beispiel in der DDR oder heute in Russland. Meinungsfreiheit heißt aber nicht, dass nicht widersprochen werden darf. Ganz im Gegenteil. Meinungsfreiheit lebt von Widerworten. Und auch dem Widerwort darf und muss widersprochen werden. Viertens. Wir leben nicht in einer Konsensgesellschaft, sondern in einer Kompromissgesellschaft. Und Kompromisse zu erstreiten, ist eine anstrengende Sache. Aber dieser Anstrengung muss man sich auch aussetzen wollen. Nichts stärkt Demokratie so sehr wie Partizipation, wie Teilhabe, wie die Mitsuche nach Kompromissen, die Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Daher ist die Suche nach neuen Beteiligungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zu intensivieren. Fünftens. Faschismus und faschistische Haltungen sind keine Meinungen, sondern müssen strikt strafrechtlich verfolgt werden. Jede Gesellschaft braucht Barrieren und Grenzen des Sagbaren, des Machbaren. Faschismus steht außerhalb jener Grenzen, wie sie das Grundgesetz zieht. Sechstens. Freiheit bedeutet, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, soziale Verantwortung zu übernehmen. Freiheit und Demokratie leben vom Engagement. Demokratie und Freiheit sind meine Angelegenheiten. Siebtens. Demokratie ist keine Dienstleistungseinrichtung, die liefern muss. Sie ist auch keine Angelegenheit allein des Staates, der Parlamente oder der Gerichte. Demokratie funktioniert nur mit einer lebendigen Zivilgesellschaft, die widerspricht, protestiert, mitmacht, organisiert, revidiert, herausfordert, selbst tut, Verantwortung übernimmt. Achtens. Freiheit verstehe ich nicht als eine libertäre Angelegenheit nach dem Motto, der Staat habe sich aus allem herauszuhalten, aus allem zurückzuziehen. Der demokratische Verfassungsstaat ist nicht nur Hüter und Garant der Freiheit, er ist zugleich auch mit dem Parlament das Organ, das die verschiedenen Interessen der Gesellschaft ausgleicht und die Interessen der Schwachen, der Ränder, der Minderheiten vertritt und durchsetzt. Neuntens. Freiheit ist nicht abhängig von Wohlstand oder Wohlstandsversprechen. Wer das glaubt, hat den grundlegenden Sinn von Freiheit nicht verstanden. Ein uraltes Menschheitsproblem, das bereits das Alte Testament thematisierte mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten und ihrer Sehnsucht in der Wüste nach den Fleischtöpfen. Zehntens. Ohne Freiheit gibt es keinen echten Frieden.
Thomas Leubel liest aus »Faschismus ist keine Meinung, stabil bleiben in autoritären Zeiten«. Ein wichtiges Thema darin, der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Historiker hat eine eigene ukrainische Familiengeschichte, sein Großvater kam von dort. Und er kritisiert die zögerliche Unterstützung des Landes im Kampf um die eigene Freiheit. Ebenso einflussreiche Kreml-Narrative, etwa die Ukraine sei keine eigene Nation. Ist uns klar, was passiert, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert?
Also Herr Beinke, ich nehme an, dass Ihnen das klar ist und dass mir das klar ist.
Mir ist das klar, ja.
Genau, aber ob das einer Mehrheit in Deutschland klar ist, da bin ich mir nicht so sicher.
Darauf zielte das uns.
Ja, ganz genau. Und ich bin immer so ein bisschen allergisch, wenn es um diese kollektivistischen Wir- und Uns-Zuschreibungen geht. Also mein Buch trägt ja den Titel Faschismus ist keine Meinung und da spielt eben die Ukraine und der Krieg gegen die freie Ukraine eine ganz zentrale Rolle in meiner Perspektive. Nicht nur in Russland, nicht nur im Kreml, sondern auch in großen Teilen Westeuropa, also auch in einigen Teilen Deutschlands gibt es Menschen und politische Strömungen, die ausgerechnet dem Juden Selenskyj andichten, er sei praktisch der Vertreter eines faschistischen Regimes. Putin hat seinen Krieg, den er nicht Krieg genannt hat, sondern Spezialoperation, unter anderem mit zwei Argumenten versucht zu begründen. Das eine war, die Ukraine ist überhaupt keine selbstständige historische Einheit, sondern ein Anhängsel Russlands und man müsse jetzt die Ukraine heim ins Reich holen und ich sage das ganz bewusst so. Und die zweite Argumentation war, man wolle die faschistische, die nationalsozialistische Regierung in der Ukraine stürzen. Das haben viele vielleicht vergessen, dass das der Ausgangspunkt dieser Ausweitung der Invasion auf das gesamte Territorium der Ukraine war. Und das aus dem Munde eines Diktators, den ich Faschisten nenne. Denn Putin erfüllt alle Kategorien eines Faschisten. Wir sehen in Russland heute eine faschistische Diktatur. Die wird oft in Deutschland so nicht genannt. In vielen anderen Ländern ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man das beim Namen nennt. Und insofern geht es tatsächlich vor diesem Hintergrund auch um unsere Freiheit, um unsere Sicherheit. Fällt die Ukraine, dann besteht durchaus die Gefahr, dass die Stabilität Europas stark erschüttert wird. Wir erleben das tagtäglich mit den Cyberangriffen. Ich kann nur sagen, das ist vielen nicht bewusst und das wird vielen auch nicht gefallen. Der Krieg gegen den Westen, der Weltkrieg gegen den Westen hat längst begonnen und zwar aus den russischen digitalen Invasionsarmeen, unterstützt von den chinesischen digitalen Invasionsarmeen. Das ist alles hochgefährlich und insofern wird in der Ukraine tatsächlich auf den blutigen Kampffeldern unsere Freiheit mitverteidigt und es ist beschämend, wie sich Europa insbesondere in den ersten Monaten der Ausweitung der Vollinvasion verhalten hat.
Was hieße das denn umgekehrt für die Unterstützung des Landes mitten im existenziellen Überlebenskampf, im Krieg um die Freiheit?
Also wenn die Politik das so sehen würde in dieser Radikalität, wie ich das eben angedeutet habe, dann würde man der Ukraine geben, was sie braucht, um zu siegen und nicht nur ihr geben, was sie braucht, um nicht zu verlieren. Und man würde ihr geben, was sie braucht, um zu siegen, als ginge es tatsächlich um das eigene Territorium, um das eigene Land. Das wäre die logische Schlussfolgerung und dazu sind die westlichen Gesellschaften nicht bereit, weil das natürlich auch schmerzliche Einbußen im eigenen Leben bedeuten würde und müsste. Vielen ist einfach nicht bewusst, was wirklich auf dem Spiel steht.
Können Sie denn verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich tue mich schwer, da selber sozusagen auch in den Krieg, aktiv in den Krieg zu gehen? Also die vielleicht gar nicht jetzt unbedingt diese Kreml-Narrative teilen, aber die eben vielleicht doch eine Schwierigkeit haben, damit selber zu kämpfen, die Waffe in die Hand zu nehmen?
Natürlich kann ich das verstehen. Ich kann auch verstehen, dass viele Menschen gewissermaßen den Frieden vor die Freiheit setzen. Das ist mir vollkommen klar, weil wir, und damit meine ich jetzt auch mal wir, nämlich unsere Generation, die wir jetzt leben, die Nachkriegsgeneration, alle in Ost wie West mit diesem Narrativ groß geworden sind, so sozialisiert worden sind. Auch ich habe nicht immer so geredet, wie ich heute rede. Auch ich bin nicht als sozusagen Verteidiger der NATO geboren worden, sondern ich brauchte da auch erstmal gerade nach dem Fall der Mauer ein paar Monate, um zu begreifen, was die NATO tatsächlich ist. Also insofern habe ich dafür schon Verständnis, aber ich habe weniger dafür ein Verständnis, dass viele dieser vermeintlichen oder tatsächlichen Friedensaktivisten nicht offen sind für Argumente, dass immer wieder gesagt wird, ja, die Ukraine könne doch gar nicht gewinnen. Das sagt man jetzt also sozusagen nach Jahren
Jahren
nach Jahren des harten Krieges. Ich meine, wir erleben immer noch die gleichen Persönlichkeiten in den Medien, die unmittelbar nach der Vollinvasion gesagt haben, die Ukraine solle aufgeben, Selenskyj solle ins Exil gehen, man solle keine militärische Unterstützung leisten, und die reden praktisch mit der gleichen Werbe jetzt immer noch und erzählen so ihr Zeug. Dafür habe ich wenig Verständnis, aber das ist auch so ein Ausdruck einer komplizierten Gemengelage. Da sitzt natürlich sozusagen die harten Kreml-SprecherInnen darunter, wie zum Beispiel Wagenknecht, die ja nichts weiter macht, als Kreml-Propaganda zu verbreiten, was ihr ja sogar russische Oppositionelle live im ZDF-Fernsehen bescheinigt haben. Also sozusagen, die gibt's natürlich, und dann gibt's aber auch viele darunter, die ganz prinzipiell sich rationalen Argumenten verweigern, und auch das ist Ausdruck unserer Zeit. Ich habe neulich in den sozialen Medien gelesen, das hat mir sehr gut gefallen, 99% der Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, sagen, die Klimakatastrophe ist da, und das ist alles eine Klimakatastrophe. Hansi 54 sagt, nö, er hat eine andere Meinung, und ich glaube Hansi 54. Und das hat mir irgendwie gut gefallen, weil es das so auf den Punkt bringt, dass heute Meinungen praktisch irgendwie gleichberechtigt neben wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Jeder könne irgendwie vor sich hin was brabbeln und alles sei gleichberechtigt. Das kann man so sehen, aber das unterminiert letztendlich auch unser gesamtes gesellschaftliches System, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse derart denunziert und die Einsichten über Krieg und Frieden, über Freiheit, über historisches Gewordensein, über Zustände der Gegenwart und wohin es in der Zukunft gibt. Auch da liegen natürlich wissenschaftliche Einsichten dahinter, wissenschaftliche Rekonstruktionen, und die werden in der Öffentlichkeit sehr häufig einfach ignoriert, als wenn Leute, die sich damit jahrelang intensiv beschäftigt haben, gewissermaßen die gleiche Kernkompetenz bringen wie Hans oder Hilde von der Ecke, die irgendwie der Meinung sind, sie haben jetzt die Meinung und das war's.
Was da noch zur Frage führt, was lässt sich diesen hässlichen Kreml-Narrativen, leider auch sehr einflussreich, laut Ihrem Befund im Osten Deutschlands auch wirkungsvoll entgegensetzen?
Naja, das ist eine logische Frage, auf die es fast nur deprimierende Antworten gibt. Also ich schreibe ja Bücher und rede mit Ihnen und rede an vielen anderen Orten immer noch mit der Hoffnung, dass das aufklärende Wort, das rationale Argument dann eben doch immer sozusagen noch bei dem einen oder der anderen zieht oder zumindest zur Überlegung anregt. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn wir uns bewusst machen, was eigentlich hinter dieser permanenten Reproduktion von Kreml-Narrativen steht. Denn wir sollten doch über eins uns im Klaren werden, so wenig wie diese Propagandisten dieser Kreml-Narrative tatsächlich etwas über die Konfliktlagen wissen, so wenig interessieren sie sich auch dafür. Und so viele Apologeten der russländischen Diktatur es in unserem Land gibt, so wenig Wissen über die russländische Diktatur gibt es in der Breite. Und bei den meisten dieser Propagandisten, die interessieren sich nämlich nicht dafür, weil sie das benutzen, um das zu bekämpfen, was sie wirklich ablehnen. Und das sind die liberalen Grundwerte unserer Gesellschaft. Das ist das politische System des Westens. Um das geht es im Kern. Und darum geht es dem Kreml, aber darum geht es eben auch den Gegnern und Feinden in unserer offenen Gesellschaft. Und da muss man sich bewusst machen, dass das letztendlich ideologisch und politisch gesehen auch bloß ein Stellvertreterkrieg ist, den wir, also ist jetzt ein blöder Begriff, oder eine Stellvertreter-Auseinandersetzung, den wir gewissermaßen führen, wenn es um diese Kreml-Propagandisten geht, weil ihr eigentliches Ziel darin besteht, unsere offene Gesellschaft abzuschaffen, den Rechtsstaat abzuschaffen, all das, wofür unser System steht, zu überwinden. Und ja, so umstritten der Begriff ist, letztendlich ein autoritäres oder man könnte auch sagen ein faschistisches Regime anzustreben, so wie das in den USA passiert, so wie das in anderen Ecken der Welt aktuell passiert.
Ende Januar 2026 war im Landtag Thüringens ein Faschist, der europaweit bekannte Martin Sellner, zu Gast. Eingeladen von Faschisten, der AfD, die in Thüringen unter Führung von Björn Höcke die stärkste Fraktion bildet. Faschisten machen faschistische Dinge. Niemand sollte das überraschen. Der Faschist besuchte natürlich nicht den Erfurter Erinnerungsort Topf und Söhne, Sorbenweg 7, nur wenige Fußminuten vom Hauptbahnhof entfernt. In dieser einstigen Fabrik sind die Krematorien und die Lüftungstechnik für die Gasvernichtungsanlagen für Auschwitz konstruiert und hergestellt worden. Sellner kam nach Erfurt, um mit seinen Gesinnungsgenossen über faschistische Sachen zu reden, so wie er einige Tage zuvor in Brandenburg schwadroniert hatte. Ob in Brandenburg oder Thüringen, überall in Deutschland sind Faschisten der Meinung, bis zu 25% aller in Deutschland lebenden Menschen sollten konzentriert, deportiert, verfrachtet, ausgewiesen, weggebracht werden. Faschismus ist keine Meinung. Aber was ist Faschismus? Es gibt keine allgemein anerkannte Definition, weil Faschismus seit 100 Jahren viele verschiedene Gesichter trägt. Der Nationalsozialismus war seine krasseste Ausformung. Faschismus strebt antidemokratische, extrem autoritäre, auf Führerfiguren orientierte Staatsstrukturen an, will die Gesellschaft homogenisieren und zu einer Gemeinschaft, zu einer Volksgemeinschaft formen, will Volksfeinde ausmerzen, jedwede Opposition unterdrücken, Rechtsstaatsprinzipien außer Kraft setzen, sieht im Krieg eine legitime Form, um seine Macht zu behaupten und auszubauen, wütet mit extremer Gewalt, lehnt die allgemeinen Menschenrechte ebenso ab wie Meinungspluralismus, ist nationalistisch, rassistisch, antiliberal, suggeriert die Mehrheit des Volkes zu repräsentieren, setzt auf Gefühle statt auf Fakten, mobilisiert Massen und steuert diese im Sinne einer Massenbewegung. Faschismus hat totalitäre Ansprüche und verbreitet bis zur vollständigen Ausübung seiner Herrschaft aggressiv die Haltung, er befinde sich gegen alle anderen in der Minderheit, die versus uns. Faschismus setzt auf Ahnenkult, lehnt die Moderne radikal ab, obwohl er sich ihrer äußerst effektiv bedient, ist im höchsten Maße irrational, verfolgt Abweichungen als Verrat, konstruiert Feinde, die von außen eindringen, appelliert an die Frustrierten und ihre niederen Instinkte, verbreitet Verschwörungstheorien. Den Sinn des Lebens sieht man im ewigen Kampf der Auserwählten, der Höherstehenden gegen die Minderwertigen. Der Sieg sei nicht ohne Opfer und manifestes Heldentum zu haben. Männer sind zur Herrschaft geboren, auch über Frauen. Der Faschismus bedient sich einer eigenen radikalen Sprache und gibt sich zugleich populistisch. Faschismus ist extrem sexistisch und ein Feind jedweder nicht-binärer Geschlechteraufteilungen. Faschismus ist gegen Fakten gerichtet, ist wissenschaftsfeindlich, ist menschenfeindlich. Das von den Faschisten in Umlauf gebrachte Wort Remigration wurde mit Recht zum Unwort des Jahres 2023 erklärt. Wenn es nach den Faschisten ginge, würden auch nicht assimilierte Eingebürgerte und Staatsbürger hinausfliegen. Faschoaktivist Martin Sellner aus Österreich redet von Millionen Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Zugleich skizziert er sehr genau, wie sich die Rechtsextremen einen Regimewechsel vorstellen. Ein zentrales Motiv ist, das bislang Unsagbare zum Sagbaren zu machen, durch ständiges Wiederholen. Es geht um Enttabuisierungen. Außerdem sollen unbelegbare, aber auch nur schwer widerlegbare Behauptungen, deren schiere Masse Unruhe und Verwirrung stiften, immer wieder verbreitet werden. Um die Massen zu erreichen und zu mobilisieren, müssten alle Themen mit Migrationspolitik und ethnokulturellen Fragen verknüpft und immer wieder darauf zurückgeführt werden. Das Ziel sei eine grundsätzliche Reconquista, so der zentrale Begriff. Bereits die Revolution von 1989 und der Mauerdurchbruch waren für People of Color mit vielen traumatischen Erfahrungen und Erlebnissen verbunden. Als besondere Schockerlebnisse aber bleiben die Pogrome von Hoyerswerda, September 1991, und Rostock-Lichtenhagen, August 1992, in Erinnerung. Auch im Westen kam es damals wiederholt zu rassistisch motivierten Mordanschlägen. Erinnert sei an Mölln, November 1992, und Solingen, Mai 1993. Aber anders als im Westen kamen die Täter im Osten aus der Mitte der Gesellschaft und wurden mit viel Beifall aus eben dieser Mitte bedacht. In Rostock, wie Hoyerswerda, standen viele Muttis und Vatis, Opis und Omis, Tanten und Onkel am Rande des mörderischen Geschehens, klatschten Beifall und feuerten die Täter an. Es gab keine Zivilgesellschaft, die sich gegen den Mob stellte, keine, die sich mit den Opfern solidarisierte. Das war in Solingen und Mölln anders. Nach den Anschlägen von Hoyerswerda und Rostock, bei denen die Polizei zum Teil wie ein Mittäter wirkte, kam es zu heftigen Debatten in der Bundesrepublik. Die Diskussionen, an höchster Stelle geführt, verschlagen einem noch heute die Sprache. People of Color seien selbst schuld, wenn sie Opfer rassistischer Übergriffe würden. In der Folge wurde das Asylrecht eingeschränkt und die Einschränkung damit begründet, weil zu viele Flüchtlinge kämen, habe sich Wut in der Gesellschaft aufgestaut. Was für ein Sieg für Nazis, Schläger, Rassisten und Mörder. In den 2000er Jahren ermordete dann der nationalsozialistische Untergrund, NSU, 10 Menschen. Enver Şimşek, Abdurrahim Özsüdörü, Süleyman Taşköprü, Habil Keleç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşik, Halit Yozgat, Michel Kiesewetter. Der NSU unternahm 43 weitere Mordversuche, beging Raubüberfälle und verübte 3 Sprengstoffanschläge. Die beiden Haupttäter wurden 2011 tot aufgefunden. 2018 wurden 4 Mittäter zu Haftstrafen verurteilt, darunter eine Frau zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe. Ganz in der Tradition der politischen Kultur, die zum Asylkompromiss führte, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft nur im persönlichen Umfeld der Opfer ermittelt. Auch dann noch, als immer offenkundiger wurde und die Familien der Opfer immer lauter und stärker darauf hinwiesen, dass es sich um eine rassistisch motivierte Mordserie von Faschisten handele. Bis 2011 waren die Morde als Dönermorde verniedlicht worden. Als dann herauskam, dass es sich bei den Haupttätern um Thüringer handelte, atmete Restdeutschland hörbar auf. Es sind also Ostler, typisch. Bis heute ist unklar, wer alles genau zum NSU zählte, wer das Netzwerk unterstützte, wer dazugehörte. Es wird auf 100 bis 200 Personen geschätzt. Experten gehen von weitaus mehr Unterstützern aus. In Deutschland ist bis heute die Geschichte des Rechtsextremismus und Neofaschismus nicht annähernd erforscht, aufgearbeitet und öffentlich dargestellt worden.
Der Rechtsextremismus unserer Zeit ist ein gesamtdeutsches Phänomen. Im Osten finden rechtsextreme, faschistische Positionen besonders viel Zuspruch. Zu sehen eben auch an den Wahlergebnissen. Inwiefern hat das auch mit der Geschichte der DDR, angeblich ja der antifaschistische deutsche Staat, zu tun?
Also ganz viel. Bei der DDR wird man eben sagen, okay, das war ein extrem abgeschlossenes System. Die Mauer ist ja nur ein Sinnbild für das, was sich dort wirklich abspielte. Die Mauer gab es überall im Land, in jedem Schulzimmer, in jeder Bibliothek, in jeder Zeitung, in jeder Fernsehsendung gab es diese Mauer, die eben ausschloss, die abgrenzte, die verboten hat, die Denken, freies Denken unterdrückte und unter Strafe stellte. Und da muss man schon sagen, also wer heute diese Verhältnisse so harmonisiert, der sie verniedlicht, der sie gutheißt, und die Gruppe dieser Menschen wird in Ostdeutschland immer größer, die sagen, ach, naja, früher in der DDR war da alles toll, mir hat keiner was getan, ich habe da gut gelebt, was im Übrigen für viele stimmt. Die Mehrheit der Menschen in der DDR hat die SED-Diktatur in den 70er und 80er Jahren überhaupt nicht mehr als Diktatur wahrgenommen, weil sie sich eingerichtet hatten, weil sie angepasst lebten, weil sie mitmachten. Diktaturen leben auch vom Mitmachen, weil die Leute überleben wollten, was auch erstmal legitim ist. Das Problem fängt halt dann in der Postdiktatur an. Und wenn man jetzt 35 Jahre später so massiv diese Verhältnisse schönredet, und ich bringe ja diese Beispiele wie Egon Krenz auf Tour durch Ostdeutschland ist, der sozusagen ein anerkannter Verbrecher, der letzte Diktator dieses Staates, und der jeden Saal dieses Landes füllt und die Leute ihm dazu jubeln und so. Und ich meine, was soll man dazu noch sagen? Und wer solche Geschichtsbilder pflegt, ja, der bereitet auch dem neuen Faschismus den Boden. So, das ist sozusagen meine Schlussfolgerung, das ist auch meine Botschaft. Wer autoritäre Strukturen, wer nicht demokratische Strukturen, wer faschistische Strukturen anstrebt, der wird auch immer die Vergangenheit versuchen zu instrumentalisieren, umzuschreiben, Lügen zu verbreiten. Wir sehen das an Donald Trump, wie der bestimmte Dinge aus staatlichen Museen entfernen lässt, wie er die Bürgerrechtsbewegung der USA sozusagen aus den Museen herausnimmt, wie bestimmte Bücher, ein bestimmter Bücherkanon aus dem Schulunterricht herausgenommen werden soll, wie Denkmäler geschliffen werden und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen etwas, was wir in Deutschland am Beispiel des Umgangs mit der DDR-Geschichte in der Gesellschaft, nicht vom Staat, sondern in der Gesellschaft in Ostdeutschland sehr wohl beobachten können. Und wenn man sich jetzt die Geschichtspolitik der AfD anschaut, dann wird man sehen, aha, das ist also der eigentliche Zweck dieses geschichtsrevisionistischen Umgangs mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, mit dem Vogelschiss, wie der Gauland das empörenderweise genannt hat, wie der Faschist Höcke von einem Schuldkomplex gesprochen hat, sowohl vom kolonialen als auch vom Schuldkomplex über die Hitlerzeit. Dahinter steht, und das kann man an vielen, vielen Beispielen sehen, natürlich die Absicht, die eigenen sozusagen Ziele damit auch zu legitimieren. Und deswegen ist die AfD, deswegen ist BSW, deswegen ist die Hälfte der Linkspartei eben auch auf Putin-Kurs, weil der mit seinem System etwas repräsentiert, was die gerne hätten, nämlich diesen starken, illiberalen, autoritären Staat.
Die Geschichte der DDR ist für Sie als Historiker ein Lebensthema. Unter anderem haben Sie die maßgebliche Biografie Walter Ulbrichts geschrieben und das im Alleingang, ohne Professur und entsprechenden institutionellen Apparat. Und die Beschäftigung mit der DDR-Vergangenheit nimmt auch viel Raum ein im neuen Buch. Darunter auch eben das öffentliche Bild einer DDR, die angeblich so schön war, die es ja so nie gegeben hat. Wie konnte es zu dieser Verzerrung kommen?
Naja, ich glaube, Sie haben das ja auch die ganzen letzten Jahrzehnte alles sehr intensiv verfolgt. Ich war die letzten über 3 Jahrzehnte aktiv in all diesen Debatten involviert. Ich war ja schon als ganz junger Mann Mitte der 90er Jahre sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und den Folgen in Deutschland. Also in diesem Buch gibt es ja auch einen Aufruf von mir aus dem Herbst 89
Gründung einer Memorialorganisation.
Genau,
für die DDR.
Da war ich sehr inspiriert von der Memorialgesellschaft in der Sowjetunion. Das hat mich wahnsinnig begeistert, als ich das 1988 mitbekommen habe. Und da habe ich halt 1989 so einen Aufruf geschrieben als 22-Jähriger. Damit will ich nur sagen, all diese Debatten, die wir jetzt führen, die gibt es praktisch seit 35 Jahren. Es gibt auch kaum neue Argumente von allen Seiten. Aber was sich verändert hat, sind die Trägerschichten dieser Debatten. In den 1990er Jahren und auch noch in den Nullerjahren war das hochgradig auch moralisch aufgeladen durch diejenigen, die das erlebt haben, durch diejenigen, die auch Widerstand, Opposition geleistet haben, die verfolgt worden sind oder die eben selber aktive Funktionäre des SED-Regimes waren, Offiziere der Staatssicherheit, die in den 90er und Nullerjahren eine große Rolle spielten mit ihren Vereinen und mit ihren vielen Publikationen. Und diese Generation sind Erklär- und Apologeten-Generationen sind mehr oder weniger abgetreten, sind stumm geworden, warum auch immer, aus unterschiedlichen Gründen, nicht nur aus biologischen Gründen. Und stattdessen haben sich neue Träger etabliert. Und das lässt sich halt sehr gut zeigen, so an den Debatten, die wir vielleicht in den letzten 5, 7 Jahren geführt haben. Viele Apologeten oder viele harte Kritiker auch des gegenwärtigen Deutschland sind Leute, die sehr gut in Deutschland angekommen sind. Die also erstmal ihre Karriere gemacht haben. Altersgenossen von mir, die ganz anders, die viel klüger agierten als ich. Die haben so ihren akademischen Weg gemacht, was ich auch gerne gemacht hätte. Wir sind dann irgendwann Professor geworden oder Professorin und haben dann, in dem Moment, in dem sie praktisch angekommen waren, ihre massive Kritik geäußert und teilweise da sehr, sehr großen Erfolg mit eingefahren. Und das erzähle ich deshalb, weil so etwas relativ typisch ist. Das kennen wir aus der Protestforschung. Dass so eine neue Art der Protest sich vor allen Dingen aus denjenigen Gruppen, Schichten, Klassen entwickelt, die sozial gesettelt sind, die angekommen sind, die auch sozial stabil sind, die sogar zu den Gewinnern zählen können. Und das kann man sehr gut auf den Prozess der deutschen Wiedervereinigung übertragen. Und da haben sich halt diese Gruppen verändert. Und hinzu kommt, dass immer mehr jüngere Generationen, die DDR selber bewusst gar nicht mehr erlebt haben oder nur als Kleinkinder, Kindergartenkinder oder eher gerade 89 eingeschult worden sind. Und wenn man da jetzt so hört, was da teilweise an Bildern produziert werden, weil sie die von Oma und Opa, von Mama und Papa gehört haben. Ein Bestseller diesen Jahres, der will uns sogar weismachen, dass in der DDR skandinavische Verhältnisse herrscht haben. Also da ist man bloß noch sprachlos. Niemand widerspricht. Einer, der immer widerspricht, bin ich und gehe damit vielen auf den Geist, weil es natürlich unbeliebt macht und sozusagen ich selber zu einer Projektionsfigur von viel Hass geworden bin, weil es halt auch wirklich wirklich immer weniger geworden sind, die hart öffentlich und wirkungsvoll kritisieren, was an der DDR zu kritisieren ist und die die Freiheit und Demokratie verteidigen. Und das ist anstrengend und das ist auch auf eine gewisse Art und Weise entmutigend. Aber für mich gilt auch jetzt weiterhin, auch aus so einer vielleicht sogar Minderheitenposition heraus, nach dem großen Epochenumbruch 1989, nach der Freiheitsrevolution, mit der niemand gerechnet hat, nach der Revolution einer Minderheit gegen die Mehrheit, auch das muss man ganz klar sagen, jede Revolution ist eine Revolution einer Minderheit. Auch 89 war es nur eine kleine Minderheit, die aufbegehrte, auch wenn heute irgendwie alle behaupten wollen, sie waren dabei. Das stimmt einfach nicht. Nach so einem Epochenumbruch haben aktive 89er nicht das Recht, nochmal politisch pessimistisch zu sein, weil das Unvorstellbare passierte. Und jetzt ist fast so ein bisschen das Unvorstellbare geworden, dass wir Freiheit und Demokratie retten können, verteidigen können, weil es das Wichtigste und Stärkste ist, was wir uns sozusagen selber schenken und geben können. Und daraus ziehe ich auch meine Kraft, gewissermaßen weiterzumachen und dafür zu fighten und andere anzustecken, weil ich fest davon überzeugt bin, dass nicht nur das lebensnotwendig und lebensübernotwendig ist, sondern dass ich am Ende Freiheit und Demokratie immer durchsetzen kann.
Scheitert 1989? Eine der Fragen, die Ilko Sascha Kowalczuk beschäftigen. Thomas Leubel liest aus seinem neuen Buch, begleitet von Irene Schuck in der Regie und Heiko Hinrichs in der Technik.
Die gesellschaftspolitische Realität im Osten hatte wenig mit Marxismus und noch weniger mit Karl Marx zu tun. So wurde mir immer deutlicher, je mehr ich las und mir einbildete, auch etwas davon zu verstehen. Marx träumte von einer Freiheit für alle, die durch keinen Staat begrenzt, sondern vom Bewusstsein der Menschen geprägt war. Klassen spalten die Gesellschaft. Mit der Überwindung der Klassen werde der Staat überflüssig, so Marx, und könne absterben. An seine Stelle trete die Kommune oder das Gemeinwesen. Der nunmehr freie Mensch sei Mitglied einer homogenen, klassenlosen Gesellschaft, im eigentlichen Sinne einer Gemeinschaft, und es existierten keine Gegensätze mehr zwischen individuellen Ansprüchen und gesellschaftlichen Erfordernissen. Diese Idee führte in der Praxis nicht nur zum Kollektivismus, sondern am Ende auch zum Terror. Denn sie funktioniert nur, wenn alle, warum auch immer, mitmachen, sich der Praxis unterwerfen. 1989 war in diesem Sinne ein radikaler Bruch mit einem Staats- und Gesellschaftsverständnis, das 7 Jahrzehnte große Teile Europas bestimmt hatte. Heute stehen wir an einem Scheidepunkt und die Frage lautet, scheitert 1989 und gleiten wir erneut in eine autokratische Epoche ab, diesmal ganz Europa einschließlich der USA? Oder sind wir bereit, Freiheit als das Wichtigste, was eine Gesellschaft aufzubieten hat, zu verteidigen? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Freiheit ist wichtiger als Frieden, weil Freiheit Vorbedingung und Rahmenbedingung von wahrhaftigem Frieden ist. Wer nach innen keinen Frieden garantieren kann, ist auch nach außen nicht friedensfähig. Freiheit bedeutet zuallererst, freiheitlich leben zu können – und einen Staat zu haben, der Freiheit garantiert und diese nur dann beschränkt, wenn durch die Ausübung von Freiheitsrechten die Freiheit anderer bedroht oder eingeschränkt wird. Freiheit in meinem Verständnis ist keine libertäre Angelegenheit, sondern bedeutet politische und soziale Verantwortungsübernahme. Freiheit heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen. Freiheit versus Unfreiheit. Demokratie versus Diktatur. Um nichts Geringeres geht es in den Kämpfen unserer Zeit. 1989 ist akut gefährdet. Die meisten wissen es nur nicht. Die Bedrohungslage ist in Polen, in den baltischen Staaten, aber auch in den skandinavischen Ländern weitaus gegenwärtiger. Umso mehr investieren die dortigen Gesellschaften in ihre Verteidigung. In dem Vernichtungsfeldzug der Russländischen Föderation gegen die freie Ukraine bekämpft der Kreml Freiheit und Demokratie als die beiden Werte, die er am meisten fürchtet, weil sie seinen diktatorischen und imperialen Gelüsten zuwiderlaufen. In Ostdeutschland sehen viele nicht, dass ihr Leben in Freiheit und Demokratie ihnen überhaupt erst ermöglicht, ihre Kritik, ihre Ablehnung und ihren Protest zu formulieren. Viele wähnen sich in einer neuen Diktatur und leugnen zugleich die Realitäten einer echten Diktatur, wie die DDR es war. Freiheit ist eine Angelegenheit, die nur funktionieren kann, wenn sich der Einzelne bewegt und sich in seine eigenen Angelegenheiten einmischt. Genau das wird einem in der Diktatur mit allen Mitteln abgenommen, abtrainiert, brutal weggenommen. Auch in einer Diktatur der Mehrheit, wie sie von der AfD angestrebt wird, wie Trump sie gerade errichtet. Die Diktatur hasst das Individuum und strebt an, alles im Kollektiv aufgehen zu lassen. In der Diktatur kostet es nicht nur Mut, sondern auch erhebliche Anstrengung, sich über das Ganze zu erheben und die Unmenschlichkeit und Brutalität des Systems zu erkennen. Revolutionen sind Angelegenheiten von Minderheiten, auch die von 1989. Das war bislang noch in jeder Revolution so und wird auch künftig so sein. Problematisch bleiben die Nachwirkungen, zumal wenn es sich wie im Falle der kommunistischen Diktaturen auch um Weltanschauungssysteme handelt. Die Kommunisten haben enorme Ressourcen in die Ideologieerziehung gelenkt. Von der Wiege bis zur Bahre sollte nicht nur alles stramm organisiert und uniformiert vonstatten gehen, nein, nicht nur das Sein, auch das Bewusstsein der Untertanen sollte gelenkt und einheitlich nach militärähnlichen Normen ausgerichtet werden. Bis auf ein paar hunderttausend besonders stramme Fanatiker der Staatspartei SED haben alle anderen diese ewigen Politschulungen und diese omnipräsente Ideologie-Dauerbeschallung an jedem Ort und jeder Ecke, nur nicht auf den Kirchengeländen, abgelehnt, haben sich darüber lustig gemacht, waren aber gezwungen mitzumachen, da nichts von Relevanz ohne ein wenigstens formales Bekenntnis zum menschenfeindlichen Marxismus-Leninismus mit dazugehöriger Schulung und Prüfung möglich war. Mangels Alternativen, und das ist das nachhaltige Problem, kannten Millionen Menschen aber auch keine anderen Ideologien, Theorien, Philosophien, Geschichtsbilder. Das Einzige, was es gab, wirkt nach, weil seit 1990 fast kaum jemand Zeit und Kraft gefunden hat, das dereinst widerwillig oder voller Enthusiasmus erlernte, nun kritisch zu hinterfragen. Die kommunistische Ideologie machte viele Menschen diskursunfähig und verleitete sie zu einer dichotomischen Wahrnehmung der Wirklichkeit. Um sich der omnipräsenten ideologischen Dauerbeschallung zu entziehen, bedurfte es harter individueller Arbeit. Aber auch die Erinnerungsarbeit verlangt Mut und Ausdauer, denn sie stellt im Nachhinein die eigene Wahrnehmung in Frage. Freiheit und Demokratie sind weitaus anstrengender als das angepasste, unauffällige Leben in der Diktatur. Die von der Diktatur befreiten Menschen mussten ständig Entscheidungen treffen, sich ständig um die eigenen Angelegenheiten kümmern. Viele empfanden die Freiheit schlichtweg als eine Zumutung. Heute wird im Osten vielerorts so gesprochen, als lebten die Menschen wieder in einer Diktatur. Es ist auch kein Zufall, dass Putin im Osten auf große Zustimmung stößt. Dahinter steht ein weit verbreiteter Hass auf den Westen, die westlichen Werte und die Anmaßungen in der Freiheit, selbst für sein Leben verantwortlich zu sein. Die kommunistischen Staaten führten unentwegt Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Das haben jene nicht vergessen, die damals darunter litten. Millionen andere litten nicht darunter. Umso einfacher fällt es ihnen, die kommunistische Diktatur zu verharmlosen. Solche Geschichten werden millionenfach am Abendbrottisch weitergegeben, sodass sich die Verharmlosung fortpflanzt.
Ilko Sascha Kowalczuk erzählt vielfach aus der eigenen Biografie, berichtet etwa von seinem Leben als Jugendlicher in der DDR, von der Reaktion auf die Unfreiheit mit allen Konsequenzen, etwa der Verweigerung eines Abiturs. Wie wichtig ist die persönliche Erfahrung von Freiheit?
Naja, das ist eine Frage, mit der Sie mich natürlich richtig treffen, weil ich bin der Historiker, der Analytiker und will natürlich auch irgendwie die eigene Erfahrung in diesen diskursiven Prozessen runterspielen. Auf der anderen Seite schon in einem meiner ersten großen Bücher, Endspiel 1989.
Die Geschichte der friedlichen Revolution, genau.
Das ist vor 25 Jahren oder so erschienen. Da sage ich im Vorwort, und das hat viele meiner Historiker-KollegInnen gar nicht gefallen, ich habe gesagt, ich glaube nicht an die Objektivität von Geschichtswissenschaft. Ich glaube überhaupt nicht an die Objektivität von Wissenschaft, weil ich davon ausgehe, dass alles, was wir tun, auch mit den eigenen Erfahrungen zu tun hat und insofern auch unser Erfahrungswissen, ob bewusst oder unbewusst, in unsere auch wissenschaftliche Arbeit hineinfließt. Das mag bei dem einen expliziter sein, bei dem anderen eher ein bisschen unterdrückt oder versteckter. Ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, dass das unweigerlich so ist. Und insofern habe ich mich irgendwann entschlossen, meine eigenen Erfahrungen nicht als exemplarisch hinzustellen, sie aber explizit zu machen, um zu erklären und um auch nachvollziehbar zu machen, um Transparenz herzustellen, aus welchen und mit welchem Hintergrund ich diskutiere und argumentiere. Und ich glaube schon, dass Menschen, die fehlende Freiheit als eine existenzielle Erfahrung gemacht haben, die darunter gelitten haben, dass sie nicht in Freiheit leben konnten, anders auf die Zumutungen von der Gegenwart reagieren als Menschen, die nichts anderes kennen als Freiheit und Freiheit als etwas Selbstverständliches, wie als etwas Gottgemachtes hinstellen. Und ich kann da immer nur entgegenhalten, nichts, was der Mensch macht, ist Gott gemacht, sondern das haben Menschen gemacht. Und was Menschen gemacht ist, können Menschen auch überwinden und zerstören und etwas anderes an ihre Stelle setzen. Und insofern glaube ich schon, und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich auf meine großen Vorbilder schaue, wie Václav Havel, wie Lech Walesa, wie Andrei Sacharow, wie Gerd Poppe, Wolf Biermann. Wenn ich auf solche Leute schaue, Bärbel Bohley, Marianne Bürtler, dann würde ich immer sagen, das sind sozusagen ja nicht nur Leuchttürme meiner Orientierung, sondern das sind alles Persönlichkeiten, genau aus dieser Erfahrung schöpfen und daraus aus ihre Kraft schöpfen, auch die Kraft schöpfen, allein im Wind zu stehen und diesen Sturm durchzustehen. Nun ist es natürlich so, dass andere mit einem anderen Erfahrungshintergrund, die eben, sagen wir mal, nur die Freiheit, nur in Anführungsstriche, kennengelernt haben und darin sozialisiert haben, aber eben auch unterschiedlich damit umgehen können. Ja, wenn ich an Daniel Cohn-Bendit zum Beispiel denke oder an Joschka Fischer, dann ziehen die gewissermaßen aus ihren ja auch Brucherfahrung andere Rückschlüsse, auch mit einer anderen Vehemenz fighten sie für Freiheit und Demokratie als Leute, die sozusagen aus einem ähnlichen Milieu kommen wie Cohn-Bendit oder wie Fischer oder ich könnte natürlich auch andere Namen nennen, wie andere Leute, die dann abgedriftet sind und genau das sozusagen verraten. Es gibt da nicht sozusagen diese eine Königserklärung, aber ich glaube sehr wohl, dass diese Widerstandserfahrung, dieses Widerstehen können für einen auch wirklich wichtig ist. Für mich jedenfalls ist es wichtig, um auch jetzt klar sozusagen auf Kurs zu bleiben und mich nicht sozusagen beeindrucken zu lassen, weil ich den Kampf um Freiheit und Demokratie eben auch als meinen eigenen Kampf, als mein eigenes Engagement und auch als meine eigenen Niederlagen, aber auch Siege erlebt habe. Wenn man aber diesen Kampf nie geführt hat, wenn man Freiheit und Demokratie immer nur geschenkt bekommen hat und das als eine Selbstverständlichkeit ansieht und zugleich diese Freiheit und Demokratie nicht nutzt, nämlich nutzen im Sinne als Einmischung in die eigenen Angelegenheiten, als Verantwortungsübernahme, als soziale Verantwortungsübernahme für die Gesellschaft. Wenn man das nicht gemacht hat, dann guckt man natürlich viel verächtlicher und viel distanzierter darauf als jemand, der sich da engagiert, der dafür kämpft und der dafür auch im metaphorischen Sinne blutet.
Ihr Buch trägt den Untertitel Stabil bleiben in autoritären Zeiten. Es ist Anregung, aber keine konkrete Handlungsanweisung. Zum Ende gefragt, Ilko Sascha Kowalczuk, was könnte Menschen, denen die Freiheit wichtig ist, stabil machen in dieser Zeit?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich bewusst macht, was wir haben, dass wir in einem der politisch stabilsten, der sichersten, der wirtschaftlich stärksten Länder leben. Das bringt auch Selbstbewusstsein, sich klar zu machen, was auf dem Spiel steht, was man verlieren kann. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man eben nicht unbedingt immer darüber sinniert, wie man die großen Fragen dieser Welt irgendwie beeinflussen kann. Das kann man alleine in der Regel nicht, es sei denn, man ist irgendwie Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika oder Bundeskanzler oder sowas oder sitzt in Downing Street Number 10. Aber was ja vielen Menschen auch so ein bisschen eigen ist, so diese Hoffnungslosigkeit oder dieses vor der Größe der Aufgaben zu kapitulieren, da würde ich immer sagen, das muss niemand. Jeder kann vor Ort aktiv werden. Jeder kann menschenfeindlichen Sprüchen an der Supermarktkasse oder auf der Straße begegnen. Jeder kann sich vor Ort engagieren, nach seiner eigenen Fasson kann sich einbringen. Und ich glaube, diese Grunderfahrung der Partizipation, für die jeder auch selbst verantwortlich ist, die stärkt dann auch das Selbstbewusstsein, die macht auch Freude, gerade wenn man dann auch Gleichgesinnte trifft und mit denen für etwas kämpft. Und das muss nicht immer der Weltfrieden sein, das kann auch einfach das Überleben der Eiche auf dem Dorfanger sein oder der Dorftümpel, dass der irgendwie gereinigt wird oder einen neuen Spielplatz, den man anlegt. Also dieses auch Gefühl von Gemeinschaft, dass man nicht alleine ist. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, die vom Alleinsein bedroht ist, mittlerweile die häufigste Todesursache. Und da, glaube ich, kann auch jeder viel machen, auch indem man andere, die vielleicht allein sind und da herauskommen wollen, mitnimmt, sie einlädt. Und weil das kann man schon sehr gut beobachten, was die meisten Feinde der offenen Gesellschaft nämlich haben. Schlechte Laune. Und dieser schlechten Laune kann man durchaus auch mit guter Laune, mit Gemeinsinn begegnen. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach einer Sonntagspredigt an, aber ich meine das ganz ernst.
Finde ich gar nicht. Ilko Sascha Kowalczuk, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Faschismus ist keine Meinung. Stabil bleiben in autoritären Zeiten. Ilko Sascha Kowalczuks Buch ist im Beck Verlag erschienen, wie auch ein Hörbuch, dieses mit Matthias Grimm. Mit freundlicher Genehmigung des Hauses dürfen wir unsere Lesung hier präsentieren im Podcast Buchgefühl, jeden Freitag neu in ARD Sounds. Nächste Woche dann mit Host Judith Heidkamp und Özge İnan's Roman Die Dichterin über einen Plagiatskandal im Literaturbetrieb. Ich bin Nils Beindker, danke fürs Folgen und Begleiten.
ARD Sounds.
Und hier noch ein Tipp. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Sachsen-Politik-Podcast bringen das politische Geschehen in Sachsen jede Woche auf den Punkt. Es geht um die Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und die Frage, ist Sachsen politischer Taktgeber für ganz Deutschland? Eine neue Folge jeden Freitag in ARD Sounds.